Wer von uns würde sich als lernbegierig bezeichnen? Oder wer lernt gerne immer wieder etwas Neues dazu? Einige. Und das Schöne ist, wenn man immer wieder etwas gerne dazu lernt, das erhält unseren Geist frisch. Ich glaube, bis ins hohe Alter, das beobachte ich immer wieder. Und ich befürchte, heute kommt ihr auf die Kosten, was das Lernen betrifft. Denn Jesus ruft uns heute Morgen zu. In Matthäus 11, Vers 29 sagte: Lernt von mir. Und da zählt er einige Dinge auf und sagt unter anderem: Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Und das ist auch das Thema von heute Morgen. Das demütige Herz von Jesus. Das dritte Thema in unserer Predigtreihe: ganz nah an seinem Herzschlag. Wir werden heute auch wieder eintauchen in zwei Jesus-Geschichten, wo wir diesen eben demütigen Herzschlag besonders spüren. Aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, eigentlich könnten wir jede Geschichte von Jesus nehmen, die irgendwo finden in der Bibel. Nur aus Zeitgründen heute Morgen zwei. Aber eigentlich könnten wir jede Jesus-Geschichte nehmen, die wir irgendwo finden. Jede Geschichte hat immer mit seinem demütigen Herz zu tun. Warum ist das so? Dazu müssen wir uns einmal, und ich lade euch jetzt ein zum Anfang dieser Predigt, daran erinnern: Wer ist denn eigentlich Jesus? Wo finden wir die erste Bibelstelle in der Bibel, wo Jesus zum ersten Mal vorkommt? Wisst ihr, wo das ist? Erster Vers in der Bibel. 1. Mose 1, Vers 1. Da heißt es: Am Anfang schuf Elohim, heißt es im Hebräischen, die Himmel und die Erde. Übrigens nur nebenbei, wenn von Himmel in der Bibel die Rede ist, ist es immer Mehrzahl. Das ist nur bei uns im Deutschen so Einzahl. Aber im Hebräischen ist immer Mehrzahl, die Himmel. Am Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde. Da steht ja nichts von Jesus. Doch, im Alten Testament ist Jesus noch oft verdeckt. Da ist Jesus drin. Warum können wir das sicher sagen? Ich habe es versucht, so einzuzeichnen. Elohim ist Mehrzahl. Eigentlich übersetzt, das tönt blöd für unsere Ohren. Einfach übersetzt heißt es: Am Anfang schufen Götter. Elohim, Mehrzahl. Da ist Jesus schon mit dabei, war er dabei, als dieser blaue Planet geschaffen wurde. Und die zweite Bibelstelle, auch im gleichen Kapitel, wo es zum ersten Mal um uns Menschen geht, heißt es: Da sprach Gott, Gott Vater, und dann sagt er, und das ist relevant, er sagt: Lasst uns Menschen machen. Warum uns? Weil da auch Jesus bereits dabei war, der Heilige Geist, der Vater und Jesus. Das heißt, Jesus existiert seit Ewigkeiten. Und wie Gott der Vater können alle Himmel Jesus nicht fassen. Ich sage das ganz bewusst, ich komme während der Predigt nochmals darauf zurück. Wenn Jesus, der von Ewigkeiten her existiert, nur einen einzigen Schritt macht, er kann damit das ganze Weltall überspringen. Und Jesus war von Anfang an aktiv dabei, als diese Welt erschaffen wurde. Er war aktiv dabei, als wir Menschen erschaffen wurden. Und noch etwas, Jesus hat bevor der Erschaffung der Menschen auch die volle Risikogarantie übernommen. Falls es schief läuft mit diesen Menschen, immer so die erste Lektion in einem Glaubenskurs. Warum hat Gott die Menschen geschaffen? Er wollte ein Gegenüber, wo er eine Liebesbeziehung haben kann. Und so eine Liebesbeziehung ist nur möglich auf der Basis des freien Willens. Sonst ist ja eine Liebesbeziehung nicht möglich, wenn der andere unterdrückt wird. Und deshalb hat Gott den Menschen geschaffen mit einem freien Willen. Und das war ein Riesenrisiko für ihn. Das kann ja schieflaufen. Diese Menschen können sich ja gegen Gott entscheiden. Und er hat es nur gemacht, weil sein Sohn Jesus die volle Risikogarantie übernommen hat. Und deshalb heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, dass wir schon vorbestimmt sind oder erwählt sind, so steht es, dass wir seine Kinder sind, bevor der Grund dieser Erde gelegt wurde. Weil Jesus diese Risikogarantie übernommen hat. Und als dieser erhabene Sohn Gottes, wir können das nicht genug betonen, dieser erhabene Sohn Gottes dann Mensch geworden ist, begann er dann mit 30 Jahren in der Öffentlichkeit aufzutreten. Im Judentum war es so, dass mit 30 hat man jemandem gesagt, der ist in einem reifen Erwachsenenalter. Und mit 30 ist Jesus dann öffentlich aufgetreten. Und jetzt wollen wir auch heute Morgen wieder ganz nah hingehen zu seinem Herzen, um seinen demütigen Herzschlag zu spüren. Und zwar jetzt mit der ersten Geschichte, die wir zu uns reden lassen wollen. Und die finden wir im Markus-Evangelium, ganz am Anfang im Kapitel 1. Jesus ist also ungefähr 30 Jahre alt. Er verlässt jetzt Nazareth, seine Mutter. Der Vater ist wahrscheinlich dann schon gestorben gewesen, der Josef, seine Schwestern, seine Brüder. Und dort wird uns beschrieben, er macht einen großen Marsch hinunter ins Jordantal, in den Süden. Er kommt zum Jordan, wo der Johannes ist, der Johannes, der dort predigt, der dort tauft. Und als er dort ankommt, geht er Jesus den Abhang hinunter zu diesem Fluss, schlängelt sich wahrscheinlich so durch diese Menschenmenge, die dort versammelt war, und steigt ins Wasser des Jordans. Johannes der Täufer erkennt diesen Jesus sofort, weiß, wer es ist, durch den Heiligen Geist, und er ist ja auch menschlich noch ein bisschen verwandt mit ihm. Es ist der Messias. Und kurz vorher hat ja der Johannes der Täufer auch gesagt von Jesus, ich bin nicht befugt, auch nur einen Riemen seiner Wandersandalen aufzulösen. Und deshalb, als Jesus da ins Wasser steigt, ist dieser Johannes völlig irritiert. Er tauft ja zur Buße, zur Umkehr. Das hat doch der Messias nicht nötig. Er weigert sich, diesen Jesus zu taufen, aber Jesus besteht darauf, dass ihn Johannes genau gleich behandelt, genau gleich tauft wie alle anderen Menschen. Lernet von mir, sagt Jesus, ich bin von Herzen demütig. Jesus hatte also keine Angst, die Menschen könnten zu wenig hoch von ihm denken, sondern er unterordnet sich hier dieser Ordnung, dieser Taufordnung, dieser Buße, obwohl er sie gar nicht nötig hat. Das ist Demut. Und als Jesus aus dem Wasser auftaucht, hält er jetzt keine gesalbte Rede, sondern er überlässt das dem lebendigen Gott. Ich blende das kurz ein. Es heißt da, als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss. Und was sieht er? So einen königlichen Wagen, Triumphwagen, wie zum Beispiel der Hesekiel. Nein, sondern er sieht, wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Was heißt das? Hier wird die Mission von Jesus ausgedrückt, Taube. Bedeutet Frieden, das ist seine Mission. Frieden zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen. Rettung zwischen Gott und den Menschen herstellen. Und es bestätigt Gott das und sagt weiter, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also Gott sagt dazu, du bist es, Jesus. Du bist der Erlöser, du bist der Messias. Und kein anderes. Und wohin geht Jesus jetzt nach dieser Geschichte, eindrücklichen Geschichte? So menschlich wäre, dass er jetzt Richtung Jerusalem wandert, in einer der prunkvollen Paläste, die mit Polstern ausgerüstet sind, so königlich jetzt einzieht in Jerusalem. Nein, er lässt sich führen vom Heiligen Geist genau in die gegengesetzte Richtung. Nicht nach Jerusalem, sondern nach Osten, in die Wüste, in die Hitze. Er lässt sich vom Heiligen Geist hineinführen in die Konfrontation mit dem Gegenspieler Gottes, Satan. Und sein Herz wird dort in der Wüste nochmal so richtig getestet und geprüft. Auch der Körper von Jesus kommt ans Limit. Es ist keine Nahrung da, 40 Tage. In 3 Wochen werden wir uns mit dieser Geschichte noch beschäftigen. Ich glaube, es lohnt sich mal, mit dieser Geschichte uns zu beschäftigen. Wir haben den Titel gewählt, das treue Herz von Jesus. Dort in der Versuchung, dort in der Wüste. Aber jetzt möchte ich euch noch mitnehmen in eine zweite Begebenheit, wo wir nochmals so diesen demütigen Herzschlag von Jesus spüren. Die Geschichte ist an einem ganz anderen Ort, viel später, Matthäus 8, ab Vers 28 können wir das nachlesen. Da wird uns beschrieben, dass Jesus mit einem Boot von Kapernaum übersetzt ans andere Ufer, zusammen mit seinen Jüngern. Er betritt zum ersten Mal heidnisches Gebiet. Er kommt in eine heidnische Stadt, die heißt Gerasa. Und die Jünger merken schnell einmal, als sie ausgestiegen sind, hier in Gerasa, da ist wirklich der Teufel los. Ja, schon vorher auf dem Weg dorthin im Schiff. Wir hatten einen riesigen Sturm erlebt. Und jetzt steigen sie aus und jetzt kommen ihnen, den Jüngern und Jesus, 2 Männer entgegen. Beide sind splitternackt, beide sind verwahrlost. Sie schäumen aus dem Mund heraus. Das heißt, dass sie in Höhlen gehaust haben, diesen Felsklüften dort. Und die Jünger merken sofort, oh, jetzt wird es brandgefährlich. Brandgefährlich. Es heißt im Markus-Evangelium, dass niemand mehr die Wege benutzt hatte, die in der Nähe dieser Höhlen waren, wo diese Männer hausten. Wird uns auch beschrieben, man hat diese Männer auch versucht, einmal anzubinden oder mehrmals zu binden, weil die waren brandgefährlich. Aber die haben alle Fesseln wieder zerrissen. Und jetzt, was passiert? Jesus befreit diese Männer aus dem Griff von Dämonen, einer ganzen Menge von Dämonen, wo sie beherrscht waren, wo sie auch diese übermenschlichen Kräfte her hatten. Und er lässt diese Dämonen jetzt in eine Herde von Schweinen fahren und die rennen den Abhang hinunter, wird uns beschrieben, und ertrinken im See Genezareth. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, was hat denn das mit dem demütigen Herzen von Jesus zu tun? Die Bewohner haben ja so etwas noch nie erlebt in Gerasa. So ein Wunder. Die haben das nicht für möglich gehalten, dass besessene Menschen, von denen sie ja Angst hatten, von denen sie bedroht waren, Befreiung erleben. Und jetzt sitzen diese Männer ganz ruhig und friedlich da. Und jetzt, was passiert? Ich blende euch diese Stelle ein, ihr könnt nachher die ganze Geschichte zu Hause lesen, was passiert, das ist etwas ganz Unerwartetes. Es heißt, alle in der Stadt, in dieser Stadt Gerasa, in der Stadt gingen hinaus, Jesus entgegen, als sie sahen, was geschehen war, und jetzt heißt es, und sie drängten ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Sie drängten ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Die Theologen rätseln bis heute, warum. Das wird uns nicht beschrieben. Fakt ist einfach, sie wollten Jesus nicht hier haben, Punkt. Und was macht jetzt Jesus? Im nächsten Vers können wir es lesen. Was macht jetzt Jesus? Er steigt wieder ins Boot mit seinen Jüngern. Er fährt wieder über den See. Er fährt wieder zurück, wo er herkam. Was macht Jesus? Wir könnten sagen, Jesus lässt sich hier fortschicken. Er reklamiert nicht. Man hört keine Schimpfworte von ihm. Zum Beispiel diese undankbaren Gesellen. Was macht Jesus? Menschlich gesehen könnten wir sagen, er blamiert sich hier. Jetzt 2 im Rücken. Er blamiert sich gegenüber den Fischern, die das alles sehen. Gegenüber den Dorfbewohnern oder Stadtbewohnern, gegenüber seinen Schülern, gegenüber seinen Jüngern. Da ist Jesus ein Weichei. Hat er einfach zu wenig Rückgrat? Nein, das hat mit seinem Herzen zu tun. Jesus sagt, lernet von mir, ich bin von Herzen demütig. Jesus ist also von Herzen, das heißt von innen heraus demütig. Demut wohnt in seinem Herzen. Und diese Demut, die hat einen Grund, die hat einen Boden, die hat ein Fundament, nämlich in der engen Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Lernet von mir. Ich bin von Herzen demütig. Es hat mich so bewegt, auch in der Vorbereitung, auch für diese Predigt wieder. Wie können wir dann da von Jesus lernen? Ist es möglich? Jesus hat uns ja in seine Nachfolge gerufen. Und das Wort sagt es ja eigentlich. Nachfolge heißt, er geht voraus und wir dürfen eben in seine Fußtritte stehen. Jetzt kann man das herrlich machen, vielleicht heute Nachmittag mit den kleinen Kindern. Der Vater oder das Mami geht voraus, macht Fußtritte und der kleine Knirps kann da reintreten. Und das Schöne ist bei Jesus, er macht das auch so. Er könnte mit seinen Schritten das ganze Weltall überschreiten mit einem Schritt. Aber er macht wegen uns ganz kleine, uns angemessene Schritte. Und wir dürfen einfach da in seine Fußtritte hineintreten. Versuch das ganz einfach zu erklären. Es ist auch einfach. Ja, was muss ich denn machen, dass ich seinen Fußtritt finde? Dass ich da hineinstehen kann? Was muss ich als erstes machen? Wir machen es heute Morgen. Das Erste. Wir müssen schauen, wo ist sein Fußtritt? Und wie ist sein Fußtritt? Wie macht das Jesus? Und das wollen wir tun jetzt mit dieser Geschichte. Schauen, was für Fußtritte macht Jesus? Wo macht Jesus einen Fußtritt? Und dann sehen wir in dieser Geschichte, Jesus bietet sich an. Jesus, er gibt Hilfe, aber er drängt sich nicht auf. Er geht wieder, als sie ihn nicht wollen. Jesus kämpft nicht um Anerkennung. Jesus ist nicht beleidigt. Weiterer Fußtritt von ihm. Er rächt sich nicht. Er kämpft nicht um seine Ehre. Das sind Fußtritte oder Fußstapfen von Jesus, Fußtritte der Demut. Oder anders ausgedrückt, hier spüren wir auch seinen Herzschlag. Jetzt habe ich mich gefragt für mich selber, ja, wie sind denn meine Fußtritte? Ich mache ja jeden Tag auch Fußtritte. Wie sehen denn die aus? Wie schnell sind wir eingeschnappt? Wie schnell sind wir manchmal beleidigt, wenn wir nicht so behandelt werden, wie wir meinen, dass wir es verdient haben? Wie schnell kämpfen wir manchmal um Anerkennung und Ehre? Oder vielleicht möchtest du dich rächen, wenn du einmal eine Gelegenheit hast, am Arbeitsplatz, Nachbarn oder vielleicht sogar in der Gemeinde. Was sind meine Fußtritte? Da können wir überlegen, ja, sind das die Fußtritte von Jesus, wo ich drin bin? Man kann auch schnell sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Aber bin ich wirklich in seinen Fußtritten oder mache ich da menschliche, fleischliche, eigene Fußtritte? Laufe ich neben seinen Fußtritten? Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin von Herzen demütig. Noch einmal, wie können wir in seinen Fußtritten gehen? Das Erste haben wir schon gesehen, wir können mal schauen, wo sind seine Fußtritte? Wie sind seine Fußtritte? Und dann das Zweite, wie bei den Kindern. Wir schauen, wo hat der Vater vorgespurt? Ah, dort ist der nächste Fußtritt. Und dann, was ist das Nächste? Und so ist es auch in der Nachfolge von Jesus. Ganz einfach, mutig hineinzustehen. Mutig hineinzustehen. Jemand hat einmal deshalb auch gesagt, Demut braucht Mut. Ich finde das schön ausgedrückt. Demut braucht Mut. Demut ist nichts für Angsthasen, sondern Demut braucht Mut in dem Sinne, dass wir es wagen, in diese vorgespurten Fußtritte von Jesus hineinzustehen. Und das Schöne ist, deshalb habe ich versucht, das in Gelb ein bisschen zu untermalen, grafisch. Wenn wir den Mut haben und die Entscheidung fällen, das müssen wir selber tun, hineinzustehen, auch in diese Tritte der Demut, dann merken wir, da ist ja bereits Heiliger Geist drin. Da ist auch Kraft drin, um diese Schritte der Demut im Alltag von Jesus auch umzusetzen. Habt ihr das verstanden? Ich sage mir ganz wichtig, wir können nicht Jesus aus eigener Kraft nachfolgen. Da können wir noch lange versuchen, das schaffen wir eh nicht. Sondern es braucht nur den Mut, dass wir es immer wieder wagen, wo wir sehen, da ist Jesus vorausgegangen in diesen Geschichten, dass wir den Mut haben, hineinzustehen. Und nachher kommt der Heilige Geist, der uns hilft, das dann auch umzusetzen im Alltag, weil das können wir aus eigener Kraft nicht. Demut braucht Mut. Demut ist also nichts Aufgesetztes. Das ist oft so im christlichen Bereich so, denkt man oft so, ist, aber ist kein frommes Gesäusel, dass wir sagen, ja, Kopf ab, he? Und ich bin demütig, hoffentlich seht's auch etwas. Also dieses fromme Gesäusel, fast weinerlich reden in gewissen Situationen. Man macht Leute beim Beten, dann fangen sie fast zu weinen, eine andere Tonlage, weil das besonders demütig wäre. Demut ist kein frommes Gesäusel, ist nichts Aufgesetztes. Sondern Demut heißt zum Beispiel, ich bin bereit anzupacken, wo eine Notsituation ist, wo eine Lücke ist, wo sonst niemand da ist, der diesen Dienst ausfüllt und doch muss er gemacht werden. Demut heißt auch, niedere Dienste zu tun. Hat Jesus vorgemacht, er hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen, als erhabener Sohn Gottes, der mit einem Schritt das ganze Weltall überspringen kann. Das war nicht unter seiner Würde, warum nicht? Weil seine Identität gefestigt war in seinem Vater. Konnte er problemlos da die Schürze um und die stinkenden Füße der Jünger waschen. Demut braucht Mut, macht man da hineinzustehen und dann hilft Jesus. Oder Demut kann, wie in dieser Geschichte, kann sich selber zurücknehmen. Eine ganz kleine Geschichte, wo ich gerade drin bin oder war, ist keine große Geschichte, aber eine kleine Geschichte. Ich war jetzt einige Jahre Leiter vom Team Ehe und Familie in der FEG Schweiz und ganz einfach aus dem Grund, weil sie niemand anderen hatten. Dann habe ich das dann gemacht. Und letztes Jahr habe ich gemerkt, dass schon vorher, jetzt kommen jüngere Pastoren, jüngere Leute, die sehr begabt sind, die das gut machen. Und letztes Jahr gab es den Wechsel in der Leiterschaft. Ich bin noch im Team, aber es ist ein anderer, jüngerer Pastor Leiter. Und dann kamen so die ersten Sitzungen. Und da sitzt man so nebendran und denkt man, hoppla, also ich hätte das ein bisschen anders gemacht. Oder hoppla, also der hat jetzt wieder das vergessen. Kennt ihr das auch manchmal? Das kann man manchmal bei älteren Leuten beobachten, die einfach nicht loslassen können. Gell? Immer so hin und her ein bisschen motzen. Ich hätte es denn schon ein bisschen besser gemacht. Aber Demut kann sich auch zurücknehmen. Es ist mir immer so bewusst geworden an der Sitzung, da ich dachte, aber... Versteht ihr recht? Er macht's gut, aber ein bisschen anders. Und ich habe die Entscheidung gefällt, ich will diesen jungen Mann von Herzen unterstützen. Das ist meine Aufgabe. Ich will ihm den Rücken stärken. Demut braucht Mut. Und wenn es wieder mal kommt, das ist nicht schlimm. Ich muss das nicht dramatisieren, die Sitzungen sind nicht schlimm. Aber er macht es ein bisschen anders. Ich will ihn unterstützen, den Rücken stärken. Demut hat auch zum Beispiel damit zu tun, Freude haben, dass es andere besser können. Auch ein Beispiel für mich, ich sage das euch ganz offen, ist ein demütiger Mensch, zum Beispiel unser Vorsitzender des Bund FEG, der Peter Schneeberger. Ich habe ihn jetzt während der ganzen Corona-Zeit immer wieder erlebt, das war ja furchtbar mühsam und wird wahrscheinlich noch ein bisschen mühsam bleiben. Diese Regeln und mit den Behörden, und er hat da immer vorgespurt, und dann hat man gemeint, es ist so, und dann ist es doch wieder anders. Aber dieser Mann, ich glaube, seine Stärke ist Demut. Und diese Demut hat so eine Ruhe ausgestrahlt im ganzen Bund. Wir haben im Bund unter den Pastoren und leiden völligen Frieden. Und gemein, da rumort manchmal wegen Corona ein bisschen. Aber das hat mit ihm zu tun. Demut. Ich bin ihm einmal auf die Schliche gekommen, was der Grund ist seiner Ausstrahlung, seiner Ruhe. Er sagt nämlich immer wieder, ich freue mich darüber, wenn andere glänzen. Als Vorsitzender. Ich freue mich darüber, wenn andere glänzen. Das ist Demut. Wisst ihr, wer der demütigste Mensch war, der uns in der Bibel beschrieben wird? Richtig, der Mose. Was war das für ein Hinterbänkler? Das war der Führer des Volkes Israel, der Israel aus Ägyptenland geführt hat. Und wenn wir das Leben von Mose ein bisschen anschauen, würden wir sagen heute, das war ein Choleriker. Das war ein initiativer Mann, schon als Junger. Und dann hat Gott ihn in die Bibelschule geschickt. Nicht nur 3 Jahre oder 4 Jahre, in Beatenberg oder weiß ich, wo ist ihr, wie lange. In die Bibelschule. Und in welche Bibelschule? Die ging 40 Jahre. Und wo war sie? In der Wüste, beim Schwiegervater, die Schafe hüten. Und da merken wir, in der Tiefe des Lebens ist Mose gereift. Demut hat auch sehr viel oft mit Reife zu tun. Und dann wird uns im 4. Mose 12 eine Geschichte beschrieben. Ich möchte euch einladen, ich habe den Bibeltext auch im Flyer drin. 4. Mose 12, da heißt es, diese interessante Geschichte, er war Führer schon bereits im Volk Israel und zwei seiner Mitleiter haben begonnen, schlecht über ihn zu reden. Sie haben gesagt, ist denn Mose der Einzige, durch den Gott redet? Was meint er eigentlich? Und dann eine ausländische Frau hat er auch noch geheiratet. Gott kann doch auch durch uns reden. Und dann sehen wir in dieser Geschichte, Gott hat das nicht durchgelassen, diesen beiden. Aber ich möchte nicht auf das eingehen, sondern auf den Vers 3, wo es heißt, ich lese euch den vor, ihr könnt den zu Hause nachlesen. Es heißt im Vers 3, 4. Mose 12, Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf dieser Erde. Mose. Ich möchte im Moment eine kurze einfach Pause auch zum Nachdenken euch geben. Überlegt euch einmal, kennt ihr auch jemanden, wo ihr findet, diese Person ist demütig? Überlegt einmal, findet ihr irgendjemand in euren Gedanken und dann überlegt mal, warum findet ihr, dass diese Person demütig ist? Und überlegt euch zum Beispiel auch, wie fühlt ihr euch in der Umgebung einer solchen Person? Habt ihr jemand gefunden, wo ihr findet, der ist demütig oder die ist demütig? Das wäre jetzt interessant, das auszuführen, euch erzählen zu lassen. Wie fühlt man sich da um solche Leute? Da fühlt man sich wohl, und zwar egal, ob sie jetzt eher Choleriker sind oder ob sie initiativ sind, das hat ja nichts damit zu tun. Auch Choleriker können demütig sein. Aber fühlt sich wohl, man wird in der Gegenwart von solchen Menschen, ich habe auch mehrere gefunden, die ich kenne, da fühlt man sich auferbaut, da fühlt man sich ermutigt. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin von Herzen demütig. Ich komme noch zu einem letzten Aspekt, was man in der Bibel findet, Demut braucht Mut. Aber Demut kann sich auch einordnen, Demut kann sich auch unterordnen, auch in menschliche Ordnungen. Das hat Jesus gezeigt bei seiner Taufe bei Johannes. Und gerade diese Corona-Zeit ist ein gutes Übungsfeld. Wir sind uns, glaube ich, einig, wir alle finden das nicht gerade toll im Moment, also schon länger nicht, zum Beispiel im Gottesdienst nicht singen. oder diese blöden Masken zu tragen. Obwohl, ich möchte es unterstreichen, wie es Daniel gesagt hat, wir haben ja als Gemeindenkirchen ein großes Privileg. Zu dem wollen wir Sorge tragen. Aber wir finden das alle auch nicht so toll. Aber gerade Christen, darf ich das so offen sagen, haben manchmal Mühe, sich grundsätzlich einzuordnen. Man sagt so schnell, ja, ich gehorche nur Gott. Aber man hat ein bisschen eine Ausrede. Ein Gott, den man denn noch tüchtig manipuliert. Echte Demut kann sich auch unterordnen. Auch menschlicher Ordnung. Es gibt in der Bibel, es sitzt da vorne auf der Leinwand, so fünf Bereiche. Fünf Bereiche, wo die Bibel uns immer wieder uns auffordert, uns zu unterordnen, einzuordnen. Der erste Bereich ist selbstverständlich, ist die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Da sind wir in erster Linie verantwortlich, das ist wahr. Aber nachher gibt Gott auch Ordnungen, uns auch als Christen anderen menschlichen Ordnungen unterzuordnen. Das ist hier zum Beispiel eben die Regierung, die Obrigkeit. Natürlich gibt das Grenzen, wenn es gegen das Gewissen oder gegen den Glauben geht, aber sonst grundsätzlich, deshalb heißt es hier im Römer 13, Vers 1, jeder, das sind die Christen gemeint, soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Oder wir haben mehrere Bibelstellen auch in Bezug auf Arbeitgeber, auf Lehrer. Wir haben mehrere Bibelstellen, Alt und Neuen Testament, den Eltern. Und wir haben auch mehrere Bibelstellen unter Ordnung, auch gegenüber den Verantwortlichen in der Gemeinde. Und wenn wir uns da unterordnen, das hat auch mit Demut zu tun. Ich habe vor Jahren mal ein Zitat rausgeschrieben, wo ich finde, das schön eigentlich zusammenfasst von Neil Anderson, der sagt, wer sich Gottes Autoritätsordnung unterordnet, das ist eben dieser Kreis mit diesen vielen Bereichen. Wer das tut, der hat nicht kein Rückgrat, sondern der beweist Glauben. Und der glaubt, Gott wird mich schützen dadurch, Gott wird mich dadurch segnen. Gott wird dadurch letztendlich alles zum Besten fügen. Und da dürfen wir immer wieder auch lernen. Lernet von mir. Ich bin von Herzen demütig. Und Lernen ist etwas Schönes, das hält unseren Geist frisch. Und Lernen auch geistlich bringt uns ja immer wieder ein Stück vorwärts. Und ich möchte mich persönlich und euch heute jetzt zum Schluss einladen, dass es auch ein bisschen konkret wird, uns zu fragen, wo ist der nächste Fußtritt von Jesus, den ich sehe für mein Leben? Wo ich merke, da gilt es jetzt hineinzustehen. Demut braucht Mut. Wo ist der nächste Schritt? Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir am nächsten Sonntag vielleicht auch Erfahrungen austauschen. Ich muss das noch mit dem Yannick besprechen und mit dem Markus, der dann auch die Einleitung macht, vielleicht eine kurze Zeit. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht letzte Woche? Wo wir sagen, ja, da sehe ich einen Fußtritt von Jesus, er ist vorausgegangen. Da gilt es jetzt für mich persönlich, da hineinzustehen. Und ich wünsche uns allen, wenn wir also einen Schritt sehen und das auch machen, den Mut haben, dass wir das auch erleben und merken, der Heilige Geist ist dann sofort auch da. Er ist schon drin in diesen Fußtritten, uns die Kraft gibt, das auch umzusetzen. Amen. Darf ich noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen? Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen. Und eigentlich können wir es nicht genug machen, dir Danke sagen für dein demütiges Herz. Dass darin besteht, dass du die Risikogarantie übernommen hast, als du uns Menschen erschaffen hast. Und dass du diese Garantie dann auch eingelöst hast, als es schief lief beim Sündenfall. Danke, Jesus, auch, dass du Mensch geworden bist. Was für eine Demut. Danke für jedes Wort, für all deine Taten, für jeden Schritt, die Demut beweisen. Danke, Jesus, dass du uns Demut vorspurst und dass du in deiner Demut auch die Erlösung vollbracht hast. Und hilf mir und hilf uns allen, dass wir immer wieder in diesen Fußtritten hineinstehen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass wir die Erfahrung machen dürfen, dass du da bist. Wenn wir in deinen Fußstapfen hineinstehen, dass uns Kraft gibst, auch im Alltag Demut zu leben. Danke, dass du uns da hilfst. Danke, dass du uns da vorausgegangen bist. Und danke, dass es schön ist, faszinierend ist, mit dir unterwegs sein zu dürfen, dir nachzufolgen. Amen. Ich möchte noch daran erinnern, dass ihr auch auf der Homepage jetzt schon einen Predigtflyer findet zu diesem Thema mit all den Bibelstellen.